Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, die Ouvertüre zu einer Oper setzt das Ganze des Kunstwerkes schon voraus. Ich nehme also an, dass Komponisten sie erst dann komponieren, wenn die Oper bereits fertig ist. Vorworte bei Büchern werden erst geschrieben, wenn das Manuskript bereits abgeschlossen ist. Erst dann weiß der Autor, was er in der Einleitung sagen möchte. Was wir vorhin als Evangeliumslesung gehört haben und was ja auch Predigttext für diesen Tag ist, der sogenannte Prolog des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, ist ein Vorwort zum Evangelium. Er setzt alles voraus, was dann in den folgenden 20 Kapiteln berichtet wird. Er setzt die Menschwerdung, die Lehre, das öffentliche Wirken, den Gang zum Kreuz, die Auferstehung Jesu Christi voraus und er setzt eine Gemeinde voraus, die mit ihm lebt. Warum ich das sage? Weil diese Erkenntnis uns davor bewahren kann, mit dem Anfang des Evangeliums, diesen berühmten Worten, spekulativ umzugehen, weil sie so schön sind und weil sie so philosophisch klingen und weil es dieses Wort Logos auch anderswo gibt in der Philosophiegeschichte und weil Goethe sich schließlich in seinem Faust ja auch diesem Problem gewidmet hat. Und weil es so naheliegend ist, zu fragen, was denn am Anfang gewesen sei. Viele Irrwege kann man vermeiden, wenn man sich klar macht, dass es wirklich um Jesus geht. Und dass der Einsatzpunkt für all dieses nicht eine Überlegung ist, wie es vor den Zeiten der Zeiten in der Ewigkeit gewesen sein möge, sondern das Kommen des Jesus von Nazareth zu seinem Volk in seine Gemeinde und in der Mitte dieses Geschehens seinen Gang zur Hinrichtungsstätte nach Golgatha. Es geht nicht um Spekulation, es geht darum, dass wir erkennen, wie umfassend seine Bedeutung ist und wie unbegrenzt sein Anspruch. Ich rede zuerst von der Menschwerdung des Wortes. Von dem, was die Theologen nennen, die Inkarnation. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde ein Mensch. Den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marienschoß. Wir nennen diesen Vorgang ein Geheimnis. Und zwar nicht deswegen, weil wir uns die Mühe ersparen wollten, das zu bedenken, was man bedenken kann, sondern weil es so wichtig ist, das zu achten, was auch durch tiefstes Bedenken nicht mehr erfassbar wird. Wie kann Gott ein Mensch werden, ohne aufzuhören, Gott zu sein? Wie kann ein Mensch Gott sein, ohne das einmalig Menschliche zu verlieren? Nun, die Christen haben in verschiedenen Zeiten immer wieder den Bogen überspannt. Es gab Leute, die haben betont, dass Jesus von Nazareth Gott sei. Und sie haben es so stark gemacht, dass seine menschlichen Züge sozusagen eine Maske wurden, ein Versteck. Er verkleidete sich eine Zeit lang. damit man nicht sehen konnte, aber im Grunde lugte seine Göttlichkeit durch alle Knopflöcher hindurch. Und gelegentlich, wenn er wollte, dann brachte er sie zur Geltung, indem er große Wunder tat. Wir nennen das eine Verirrung. Und das andere ist geschehen, dass Menschen gesagt haben, er ist wirklich Mensch geworden. Und heimlich oder offen haben sie hinzugefügt und er hörte auf, Gott zu sein. Denn wenn er nicht wirklich Mensch war wie wir, dann hilft er uns nicht. Und wenn er es war, dann kann er nicht heimlich noch Gott gewesen sein. Er war ein bloßer Mensch. Eine Verirrung. Die alte Kirche, also die Zeit zwischen, die Kirche in der Zeit zwischen dem Neuen Testament und dem Mittelalter, hat es auf eine Formel gebracht, die viele von Ihnen ja auch kennen. Nämlich Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Martin Luther hat die schöne Formulierung gewählt, auf diesen Menschen sollst du zeigen und sagen, das ist Gott. Und nun frage ich Sie, was mit diesen Aussagen erklärt ist. Nichts, natürlich. Wieder bleibt das Geheimnis. Es ist eher so, als wenn Grenzmarkierungen abgesteckt worden seien, die wir nicht übertreten dürfen. Es geht nicht mehr um die Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Wer kann sich das vorstellen? Wie kann ich das denken? Wer kann sich das denken? Wie ist das möglich? Niemand kann diese Frage beantworten. Es geht jetzt um die Frage, was ist Wahrheit über Jesus? Wir sprechen nur die Wahrheit über Jesus, wenn wir beides sagen. Nämlich ein wirklicher Mensch, dem im buchstäblichen Sinne nichts Menschliches fremd war und wirklich Gott. Und wenn einige das für eine Zumutung halten, dann sollte man wohl antworten, ja, das gehört zur Sache. Streicht man die wahre Menschlichkeit, dann nahm er nicht teil an unserem Geschick. Dann war er nicht unser Bruder, dann wurde er nicht irdisch. Dann war er nicht einer, der unsere Not kannte. Dann war er ein Halbgott vielleicht. Streicht man die Göttlichkeit, dann kann man nicht mehr aussagen, wieso plötzlich nach Ostern er angebetet wird. Beides ist wahr. Und beides ist den Jüngern, den späteren Aposteln, durch göttliche Offenbarung zuteil geworden. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes hier. Wir, das heißt also nicht Pilatus, er sah sie nicht. Oder Kaiphas, ihm ging sie nicht auf. Und vielen, vielen anderen blieb sie verborgen. Wir sahen sie. Wie? Mit den Augen des Glaubens. Warum? Weil Gott sie uns geöffnet hatte. Es ist gut zuzugeben, dass wir dies nicht begreifen. Es ist wie eine Prämisse, wie eine Voraussetzung. Könnten wir das begreifen und könnten wir es wirklich vergessen, dann wäre es von der Qualität unserer endlichen und sündigen Welt. Ich spreche zweitens von der Begegnung mit diesem Wort, das da Fleisch wurde. Das Bekenntnis, wahrer Gott und wahrer Mensch. Oder wir sahen seine Herrlichkeit. Oder dieses Wort wohnte unter uns. Wer den griechischen Text liest, der wird erinnert an das heilige Zelt Israels. Er wird erinnert an das, was im Spätjudentum die Shekinah genannt wurde, der Ort der heiligen Anwesenheit Gottes. Ich sage, dies alles zu erkennen, ist nicht eine Sache bloßen Nachdenkens. Man setzt sich hin grübelt, meditiert und am Ende kommt das Ergebnis zutage, Christus ist Gottes Sohn. Sondern dahinter steht eine Geschichte der Begegnung. Er wird erfahren als das Licht. Er war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Es heißt hier nicht, dass er das einzige Licht sei. Viele Menschen halten viele Dinge, viele Einsichten, viele Ideen, viele andere Zeitgenossen oder vorangegangene Persönlichkeiten für Lichtträger. Kein Mensch lebt, der nicht auf seine Weise sich irgendwo Licht abholt, Licht aufnimmt, von irgendwoher Orientierung empfängt. Es steht nicht, er war das einzige Licht, sondern es steht das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Wahres Licht also, das nicht zum Irrlicht wird und darum verführt, sondern die Richtung weist, Orientierung schenkt. Wahres Licht, das alle Menschen erleuchtet, also nicht verblendet oder zu grell ist, sondern das in sie hineinfällt und das alles hell werden lässt. Durchsichtig, erkennbar und damit die Möglichkeit gibt, wieder zwischen rechts und links, oben und unten, göttlichem und menschlichem, Gerechtigkeit und Schuld, Himmel und Erde zu unterscheiden. Die Gemeinde sagt, dass ihr durch Christus eine bleibende Orientierung geschenkt worden ist. Und sie blickt zurück auf frühere Phasen ihrer Existenz, wo dies anders war, wo sie verleitet und verführt und irregesteuert gewesen ist. Die Begegnung mit dem Wort zeichnet sich noch ab an einer anderen Stelle dieses Textes. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, die Erlaubnis, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Vom Geheimnis der Wiedergeburt ist hier die Rede. Und ich will es für heute einmal so sagen: Vaterlose Menschen in einer vaterlosen Gesellschaft entdecken wieder ihren Ursprung. Zum Kind gehört der Vater und der Vater ist Autorität und fester Halt und Ausgangspunkt und Ursprung. Wir brauchen den Vater, von dem wir herkommen und auf den wir zugehen. Wir brauchen ihn auch dann, wenn wir einen guten irdischen Vater hatten. Auch dies ist nicht selbstverständlich. Meine Freunde, dass wir zu Gott Vater sagen können, das ist nicht begründet in unserer Geschöpflichkeit, weil wir eben da sind, weil er uns letztlich ins Dasein rief, sondern ist eine Erlaubnis, die an den Namen Christi gebunden ist. Wir können nicht Söhne Gottes sein ohne den Sohn Jesus. Wir dürfen uns nicht Kinder Gottes nennen, abgesehen von dem Kind, das in der Krippe gelegen hat. Niemand von uns hat das Recht, Gott Vater zu nennen, es sei denn, das Recht wird ihm durch den gegeben, der Vater sagte, nämlich Jesus. Und während alle Welt davon redet, wir seien alle Gottes Kinder, sagt die Bibel es völlig anders. Völlig anders. Wir sind Kinder, wenn wir durch das Kind Jesus zum Vater kamen. Wir sind Gottes Söhne, wenn wir den Sohn erkannt, anerkannt und aufgenommen haben. Alle, die Jesus aufnahmen, dem, so steht hier, gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Und nun wissen wir, wo wir hingehören. Und jetzt wissen wir, woher wir kommen, wo unser Zuhause ist, wo unsere Heimat ist. Ohne den Vorgang der Wiedergeburt bleiben wir heimatlos in dieser Welt, also geängstigt, also hineingeworfen, also von Sinnlosigkeit geplagt. Ich spreche von dem dritten, vom Ursprung des Wortes. Hier wird ja sehr betont gesagt, dass alles, was ist, also das All oder das Universum, durch Christus entstanden sei. Gott, der Vater, hat es geschaffen durch ihn. Das ist gedanklich schwer nachzuvollziehen. Der Fachausdruck dafür heißt, Jesus war der Mittler der Schöpfung. Er steht sozusagen zwischen allem Geschaffenen und dem Schöpfer selbst. Er ist das Wort, das Gott spricht und das die Wirkung zeitigt, dass das All da ist. Eine Aussage, die sich ideal eignet zu neuen Spekulationen. Und die uns darum, wie alle Spekulationen, letztlich vom Glauben wegführt. Was ist denn gemeint? Diese Aussage hat eine sehr existenzielle oder, wenn Sie es lieber möchten, praktische Zuspitzung. Nämlich, wenn Christus zu Menschen kommt, wenn er in die Welt kommt, dann kommt er in sein Eigentum. Alles, was ist, auch wir, hat von Haus aus eine Nähe zu Christus, weil es durch ihn entstanden ist. Wenn Christus in diese Welt kommt, dann ist es so, wie wenn der Hausherr nach Hause kommt. Wenn Christus in unser Leben kommt, dann ist es so, wie wenn wir nach Hause kommen. Es ist wie ein geheimes Wiedererkennen. Ich habe diesen Vorgang, von dem ich jetzt spreche, ungefähr 30 Jahre lang jetzt beobachtet, dass Menschen zum Glauben kommen, dass der Glaube zu den Menschen kommt, dass Christus Einzug hält in das Leben von Menschen. Ich spreche also nicht von einer Theorie, sondern von einer jahrzehntelang beobachteten Wahrnehmung. Ich habe mir diese Leute angehört, was sie gesagt haben. Niemals hat einer erklärt, ich bin da vergewaltigt worden. Da ist etwas Fremdes über mich gekommen und hat mich erdrückt. Da wurde mir unheimlich zumute, denn das passte gar nicht zu mir. Sie haben alle gesagt, dass sie das verstanden, was da geschah. Es war wie ein Nachhausekommen. Also noch einmal, wenn Christus in die Welt, und das heißt, der im Einzelnen in unser Leben kommt, dann tritt da nichts Fremdes ein, sondern wir spüren, jetzt haben wir das Wesentliche erfahren. Es ist, wie wenn wir es ewig gewusst hätten. Es ist wie eine Vermählung, auf die wir unser ganzes Leben lang gewartet hatten. Und diejenigen, die das erfahren haben, von dem ich jetzt spreche, die werden mir zustimmen. Und für die anderen unter uns ist es gut, diese Information zu bewegen. Es gibt nichts, was der menschlichen Seele natürlicher wäre, als dass sie zu Christus kommt. Zu diesem johannäischen oder paulinischen oder synoptischen, jedenfalls neutestamentlichen Christus. Das ist unsere Bestimmung. Warum? Weil wir auf ihn hin schon geschaffen sind. Weil er der Mittler der Schöpfung war. Unser ganzes Wesen streckt sich nach ihm aus und sehnt sich nach ihm. Und wir können nicht glücklich sein, wenn man Glück als den Ausdruck der tiefsten Existenzfindung versteht. Wir können nicht glücklich sein, solange wir Christus nicht in unser Leben aufgenommen haben, solange wir nur von ihm hörten oder Theorien über ihn bewegt haben, Wissen über ihn angehäuft haben oder nicht einmal dieses. Denn bei unserer Entstehung stand er dabei. Darum kommen wir auch nach Hause, wenn wir zum Glauben kommen. Von seiner Gnade haben wir genommen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Das Leben in Fülle tut sich auf und es steigert sich. Seine höchste Vollendung erlebt es dann, wenn wir das sehen in Unmittelbarkeit, was wir hier geglaubt hatten. Amen.